Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja, heute geht es um Körper, Geist und Seele, also das holistische Denken. Aber hier geht es nicht mehr ums Denken, heute geht es ums Tun. Also, das, was vielleicht jeder von uns macht, zumindest vielleicht ein bisschen sich draußen bewegen in der Natur oder vielleicht auch sogar ins Fitnessstudio gehen. Diese guten Dinge, die haben alle eins gemeinsam, die haben eine spirituelle Bedeutung für uns. Und wir sollten das natürlich gar nicht außer Acht lassen. Ich sage ja immer, wer viel Sport macht, wer sich viel bewegt, der stärkt sein Charisma, das ist auch wahr. Wer aber auch viel bewegt, und das muss nicht unbedingt immer draußen sein, kann auch zu Hause sein, der bewegt auch viel für seinen Geist. So, und da werden wir natürlich reinschauen. Also heute ein bisschen sporteln und es gibt natürlich den Wegweiser Praxistipp und das wird euch umhauen, was wir da für euch haben. Also da lohnt es sich schon auf jeden Fall mitzumachen, irgendwann in der Mitte dieser Sendung. So, und jetzt schauen wir mal gerade hier, wen habe ich denn da neben mir? Ah, ist nicht mein Geist, es ist Alexander Park. Ich grüße dich, mein Lieber, hi.
Haha, hallo mein Lieber, und das war ein schöner Einstand, ja. Ich kann euch nur sagen, wer sich bewegt, das fand ich jetzt sehr schön von dir gesagt, der bewegt auch viel und ich glaube, das ist genau das, was hier auf einem spirituellen Weg sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja immer diese Einheit Körper, Geist und Seele, die ja auch ganz oft beschworen wird und darum geht es tatsächlich. Der Geist und die Seele alleine funktionieren nur in Verbindung mit dem Körper, hier zumindest auf dieser Erde, in dieser irdischen Sphäre, in der wir uns hier befinden. Und deswegen ist der Körper ganz, ganz wichtig mit einzubeziehen. Und ich war ja selber, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz früher eher so jemand, der sich sehr fürs Geistig-Spirituelle interessiert hat, aber so gar nicht für den Körper. Und ich habe mich auch nicht bewegt, also nicht gerne. Und das hat sich irgendwann geändert, ne? So vor, ja, denke mal so 20, 25 Jahren. Fing ich dann schon an mit Bewegung, mit leichter Bewegung in der Natur, mit Sport, mit Laufen einfach. Wie ist es bei dir, mein lieber Manuel? Warst du schon immer sportbegeistert und hast dich viel bewegt oder kam das irgendwann später?
Das war schon immer ein bisschen so. Ich bin immer gerne gelaufen. Das hatte immer schon meinen Kopf wirklich erfreut. Aber ich war in der Schule schlecht im Sport. Also ich habe bei den Bundesjugendspielen nicht mal eine Teilnahmeurkunde bekommen. Also
ich glaube, da habe ich es dir gleich getan. Ja, also kann mich dann kaum dran erinnern, da irgendwann mal eine Urkunde bekommen zu haben. Ja.
Also ich war einer der wenigen, die ohne Papier rausgegangen sind, aber deswegen habe ich mir irgendwann, du warst wahrscheinlich besser als ich, kann ich mir schon vorstellen.
Ich war sehr schlecht, ich kann euch erzählen, ich habe so halsbrecherisch an diesem Barren versucht, irgendwie diese Übungen zu machen, dass mein Sportlehrer wirklich Angst bekam und irgendwann gesagt hat, also wenn ich jetzt nur am Rand sitze und zugucke und nichts mache, verspricht er mir, dass er mir noch eine 4 gibt im Zeugnis, einfach fürs Anwesendsein. Und das habe ich dann dankend angenommen. Der hatte wirklich Angst bekommen, dass ich mir da irgendwas breche. Also, weil ich mich einfach so blöd angestellt habe scheinbar. Das war, sowas hat er noch nie gesehen. Also,
das war eine lustige Zeit. Mit dazu, ne? Aber du läufst ja auch gerne. Ich glaube, das ist unsere Kompensation, dass wir jetzt keine Athletiker geworden sind.
Also Sport war ich genauso wie du. Ich war völlig talentfrei, also im Sport und auch beim Fußball und so. Wollten nämlich immer nicht in ihrer Mannschaft haben, also wussten, wenn der mitspielt, dann haben wir keine Chance. Aber ich hatte ein Glück, ich war relativ groß und auch breit. Ich muss auch sagen, ich war sogar noch breiter damals als Kind, auch ein bisschen mollig und so. Genau. Und dann haben die mich irgendwann, sind sie auf die Idee gekommen, den stellen wir einfach ins Tor, weil da ist das Tor zugestellt und dann.
Das ist mir genauso gegangen, mein Freund. Das ist genauso gewesen. Ich wurde auch immer ins Tor gestellt.
Mensch, warum haben wir uns damals nicht schon gekannt? Wir hätten uns wahrscheinlich super verstanden. Wir wären auf einer Wellenlänge gewesen.
Wir hätten eine eigene Mannschaft gegründet, als dritte Mannschaft, und wir hätten alle abgezogen.
Wir hätten uns mit Sicherheit. Also, das war nie mein Ding, da bin ich ganz bei dir, Bundesjugendspiel auch nicht, aber kompensiert, genau. Irgendwann so diese leichte Bewegung entdeckt im Sinne von, was ja ich gerne mache, Joggen. Ja, um meinen Ausgleich zu finden, und ich weiß, du bist auch sehr gerne in der Natur unterwegs. Bei dir sind das ausgedehnte Spaziergänge. Da staune ich immer, wenn ich mal immer höre, wie viele Stunden du am Tag da rumläufst. Wie lange ist das bei dir?
Also heute war es jetzt kürzer, weil wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Wir nehmen den übrigens immer um 10 Uhr morgens auf. Ja. Aber sonst normalerweise, ja, gehe ich so gegen 8, kurz nach 8 aus dem Haus und komme erst so kurz vor 12 nach Hause zurück. Also ist schon lange.
Das ist lange. Das sind fast vier Stunden Bewegung. Und da kommt einiges zusammen, mein Lieber. Das ist echt, aber es ist, und das wirst du heute auch noch hier sicherlich ganz schön feiern. Es ist sehr gesund.
Es ist immer noch Luft nach oben.
Nein, das meine ich nicht. Nein, nein, wir werden dir heute wahrscheinlich noch eine gute Gesundheit bescheinigen können. Denn wie wir ja wissen, alle wissen, ist Bewegung sehr, sehr wichtig für die Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Und wer sich bewegt, lebt in der Regel durchschnittlich länger und besser und auch gesünder. Und das werden wir heute hier sehen. Und ihr werdet merken, na, was hat es mit Spiritualität zu tun? Wir ziehen immer diese Parallele natürlich zur Spiritualität, wenn wir heute in diesem Podcast reden, und werden merken, wie es in diese Ganzheitlichkeit hineingehört und wie wichtig es ist, eben auch für das Mentale, für das Geistig-Seelische. Auch die Naturwissenschaft hat da einiges dazu beizutragen, ja, die eben auch sagt, da harmonisieren sich Dinge im Gehirn, auch neuronale Verbindungen können besser gebildet werden, also neue, wenn man zum Beispiel Gewohnheiten ändert, besser gebildet werden bei Menschen, die sich bewegen, die Sport machen. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch Leute, die wirklich Sportler sind, richtige Sportler sind, und die sind auch immer, ich empfinde die auch immer als ausgeglichener. Also ich habe auch einen guten Bekannten, der macht sehr viel Sport, der sitzt, der ist halt einfach, der hat eine ganz andere Ausstrahlung. Man merkt, der ist einfach ausgeglichen, ja, alleine durch den Sport. Und das hat dann genau so eine Wirkung, wie wenn jemand regelmäßig meditiert. Der ist einfach auch nicht so leicht aus seiner Ruhe zu bringen. Der ist dann einfach so, der hat dann so seinen inneren Frieden immer. Und das finde ich sehr schön. Deswegen seht ihr schon, es ist ein sehr spirituelles Thema auf jeden Fall. Und wir gucken rein, also wie das Ganze so durch den Alltag geht. Also wenn du morgens aufstehst und deinen Körper streckst, ja, spürst du vielleicht schon, wie viel mehr in dieser einfachen Bewegung steckt als nur reine Mechanik. Es geht also nicht nur um den Körper, sondern es spricht ja immer gleich die Seele auch mit an und den Geist. Also deswegen ist ja Bewegung auch eine der ältesten Sprachen, die wir kennen. Körpersprache haben wir zum Beispiel auch schon in diesem Podcast mal thematisiert. Und zwar lange bevor wir Menschen Worte hatten, um unsere Gefühle auszudrücken, drückten wir sie durch unseren Körper aus. Deswegen sage ich auch ganz oft zu meinen Klientinnen und Klienten, wenn es zum Beispiel darum geht, dass gesagt wird, ja, der kann nicht über Gefühle sprechen, dieser Mann, oder der kann nie sagen, dass er mich liebt oder mich schätzt, oder dann sage ich mir, ja, kann er es denn zeigen? Ja, das schon. Ja, also durch den Körper, ne, durch Gesten, Mimiken, wie sich jemand verhält, wie man kann Gefühle zeigen, man kann auch spüren, dass jemand einen liebt, auf die Art und Weise, wie er einen in den Arm nimmt, berührt zum Beispiel und so weiter. Also, und das ist in den Menschen auch drin, dass sie ursprünglich eben ihre Gefühle über den Körper ausgedrückt haben, und das zum Beispiel durch Tanz, ist auch ein Körperausdruck, ist auch ein Sport, gehört auch zum Sport, Lauf natürlich auch, aber auch Kampf, ja, aber sogar die Ruhe wird durch den Körper ausgedrückt. Also das war schon immer Ausdruck von etwas, das tiefer liegt als der Muskel selbst. In der spirituellen Betrachtung ist der Körper kein bloßes Gefäß, das die Seele mit sich herumträgt. Es ist vielmehr ein Resonanzraum. Also jede Bewegung, die du bewusst ausführst, kann zu einem kleinen Ritual werden, das dich mit dir selbst verbindet. Wenn du läufst, schwimmst oder tanzt, entsteht oft ein Zustand, in dem der Verstand leiser wird und etwas anderes übernimmt. Man könnte es Intuition nennen oder einfach Präsenz. Der Körper ist der Übersetzer der Seele. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und da merkt man, okay, das ist echt spannend. Schaut euch die Menschen an, wenn ihr einfach guckt bei euch selbst oder bei anderen. Der Körper ist der Übersetzer der Seele. Man sieht also, ja, wenn man es schult, wenn man so auf den Körper schaut, man sieht die Seele des Menschen. Sie spiegelt sich überall im Körper wieder. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt, ja, wie sich nach einer sportlichen Anstrengung dein inneres Erleben verändert hat. Nicht nur, weil Endorphine ausgeschüttet wurden, sondern weil du für einen Moment ganz bei dir warst. Der Körper übersetzt dabei etwas, das der Verstand alleine nicht greifen kann. Er zeigt dir, wo Spannung sitzt, wo Blockaden sind, wo Kraft frei fließen darf. Sport wird also so zu einem Werkzeug der Selbsterkenntnis und das nicht, weil du dabei über dich selber nachdenkst, sondern weil du dich selber spürst. Viele spirituelle Traditionen kannten diese Verbindung schon lange. Im Yoga etwa ist die Bewegung nie Selbstzweck, sondern immer die Vorbereitung für etwas Größeres, für Stille, für Meditation, für ein offenes Herz. Auch in schamanischen Kulturen wurde und wird getanzt, um in Trance zu geraten und Botschaften der geistigen Welt zu empfangen. Bewegung war also nie nur Fitness. Sie war und ist ein Tor zu etwas Größerem. Was bedeutet das jetzt für den Alltag? Also, man kann zusammenfassen als Erkenntnis, Bewegung kann ein Gebet ohne Worte sein. Ein Körper in Bewegung löst oft auch seelische Blockaden. Sport muss nicht laut oder leistungsorientiert sein, um wirksam zu sein. Schon ein bewusster Spaziergang kann zur Meditation werden. Die Art, wie du dich bewegst, spiegelt oft, wie du durchs Leben gehst. Vielleicht zeigt sich gerade darin die eigentliche Einladung des Sports, nicht nur den Körper zu stärken, sondern ihn hindurch etwas über die eigene Seele zu erfahren. Also wenn du das nächste Mal joggen gehst oder eine Yogamatte ausrollst, frage dich einmal ehrlich, wonach sehnt sich mein Körper gerade wirklich? Die Antwort darauf könnte mehr über dich verraten, als du erwartest. Ja, und da sind sicherlich einige bei euch, die schon richtig gut dabei sind beim Sport, aber viele fragen sich natürlich auch, warum fällt es mir so schwer, mit dem Sport anzufangen oder dabei zu bleiben? Also da gibt es ein paar grundlegende Dinge, die man vielleicht mal so bedenken darf oder mal so auf sich wirken lassen darf, um das zu verstehen. Denn das Gefühl kennt eigentlich fast jeder Mensch. Der Vorsatz ist da, die Laufschuhe stehen bereit und trotzdem bleibt die innere Tür verschlossen, so eine Blockade. Warum ist es so schwer, in Bewegung zu kommen, obwohl wir doch genau wissen, wie gut es uns tun würde? Die Antwort liegt selten im mangelnden Willen, sondern viel öfter in unbewussten inneren Mustern. Also unser Körper und unser Geist sind darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was uns heute wie Bequemlichkeit erscheint, war über Jahrtausende ein Überlebensvorteil. Doch in einer Zeit, in der wir uns kaum noch bewegen müssen, wird genau dieser Schutzmechanismus zur Hürde. Hinzu kommt, Sport konfrontiert uns oft mit Unsicherheit, dem eigenen Körperbild, mit Leistungsangst, mit der Frage, ob wir gut genug sind. Da gibt es eine unsichtbare Angst hinter der Ausrede. Wenn wir nämlich ehrlich hinschauen, verbirgt sich hinter vielen Ausreden, wie zum Beispiel keine Zeit, zu müde, morgen dann, oft eigentlich eine tiefere Angst. Vielleicht ist es die Angst vor dem eigenen Körper, der sich verändert hat. Vielleicht ist es die Angst, wieder zu scheitern, weil frühere Versuche im Sand verlaufen sind und manchmal ist es schlicht die Angst vor der Stille, die entsteht, wenn wir mit uns allein sind. Also ganz ohne Ablenkung durch Handy oder Alltag, das macht uns auch Angst. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt, wenn wir nicht ständig diese Reizüberflutung haben. Ja, und im Wald, wenn ich mit mir alleine bin, habe ich das vielleicht einfach mal, dass ich dann einfach nur mit mir selber bin. Spirituell betrachtet ist jeder Widerstand ein Hinweis. Er zeigt uns, wo wir noch nicht ganz bei uns angekommen sind. Es ist eine Einladung zum Wachstum. Statt uns für die eigene Trägheit zu verurteilen, können wir sie als Wegweiser lesen. Was genau hält mich zurück? Einfach auch mal sich selber nochmal fragen und in sich gehen. Ist es wirklich der Sport oder das, was der Sport in mir sichtbar macht? Ein paar Gedanken noch, die dir da helfen können, den inneren Widerstand besser zu verstehen. Motivation kommt selten zuerst, oft folgt sie nämlich erst der Handlung. Kleine Schritte überlisten den inneren Schweinehund leichter als große Vorsätze. Die Scham über den eigenen Körper blockiert oft mehr als fehlende Zeit. Rituale und feste Zeiten nehmen den Sport den Charakter der Entscheidung und Selbstmitgefühl wirkt nachhaltiger als Selbstkritik. Also, man sollte den Sport nicht länger als Pflicht betrachten, sondern vielleicht als Einladung an dich selbst, denn niemand zwingt einen Baum zu wachsen. Er tut es, weil es seine Natur ist. Auch dein Körper möchte sich bewegen, wenn du ihm den Druck nimmst und ihm stattdessen mit Neugier begegnest. Vielleicht zeigt sich gerade darin der erste spirituelle Schritt, nicht gegen dich selbst zu kämpfen, sondern dich selbst besser zu verstehen. Also wenn du das nächste Mal vor der Matte oder den Laufschuhen zögerst, frage dich nicht, warum tue ich es nicht, sondern wovor genau habe ich gerade Angst? Ja, und da frage ich dich, mein lieber Manuel, wie hängen körperliche Fitness und innere Ausgeglichenheit denn eigentlich miteinander zusammen?
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn viele Menschen, die erleben Sport eigentlich als reines Mittel zum Zweck. Sie wollen schlanker werden, fitter werden, leistungsfähiger sein. Aber doch, wer regelmäßig in Bewegung ist, der merkt oft eine Veränderung, die sehr viel tiefer reicht als der Umfang der Oberarme oder die Zeit auf der Stoppuhr. Das ist nämlich, dass sich das innere Gleichgewicht verändert. Denn Körper und Seele sind ja keine getrennten Systeme, also was im Körper geschieht, das wirkt sich natürlich auch auf das Gemüt aus und auch umgekehrt. Und Anspannung im Alltag zeigt sich oft in verspannten Schultern oder in einem engen Brustkorb und Sport kann diesen Kreislauf komplett durchbrechen. Wenn sich nämlich der Körper bewegt, dann findet auch die Seele wieder Raum, sich zu sortieren. Und der Körper, den können wir auch nutzen als Ventil für innere Spannung. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du trägst über Wochen unausgesprochenen Ärger oder aufgestaute Sorgen mit dir herum, dann sucht sich natürlich diese Energie ihren Weg. Das passiert sehr häufig über den Körper. Dann gibt es Verspannungen, Unruhe, Schlafstörungen. Das sind dann oft die Merkmale, die wir wahrnehmen. Das heißt, das ist der Ausdruck von unseren Gefühlen, die dann in unserem Körper sich widerspiegeln, weil sie keinen anderen Weg gefunden haben. Und Bewegung kann hier oft wie ein Ventil wirken, denn sie lässt zu, dass Energie fließt, statt sich festzusetzen. Nach einem intensiven Training berichten ja viele Menschen auch von einem Gefühl, ja, der inneren Klarheit. Also nicht, weil das Problem gelöst wäre, sondern weil der Kopf wieder Raum zum Denken hat. Und wir sehen das auch bei Kindern, die haben vielleicht irgendwie Ärger in sich, sind sauer und die müssen dann auch irgendwie diesen Ärger körperlich loswerden. Und das ist ja das, was wir Erwachsenen uns verbieten, oder zumindest viele von uns verbieten sich das. Einige haben zu Hause einen Boxsack oder einen Punching Ball oder so ein Anti-Stress-Teil, was man so in die Hand nehmen kann, so ein Anti-Stress-Ball. Und das hilft auch ganz gut, wenn man jetzt nicht so arbeitet wie jetzt Alexander und ich, dass wir selbstständig sind, sondern wenn man einen 9-to-5-Job im Büro hat und da nicht einfach irgendwie rumrennen kann, wenn man im Großraumbüro sitzt, dann sind solche Anti-Stress-Bälle eigentlich ganz gut, um dem Körper diese Anspannung wegzunehmen. Ja, aus energetischer Sicht macht das Ganze natürlich auch sehr viel Sinn, denn blockierte Energie sucht praktisch Bewegung, um sich zu lösen. Und wer regelmäßig Sport treibt, der schafft einen natürlichen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Also ein Rhythmus, der uns insgesamt ruhiger und auch stabiler durchs Leben tragen lässt. Ja, und einige Beobachtungen, die in diesem Zusammenhang interessant sind, ist zum Beispiel, dass regelmäßige Bewegung nachweislich das Stresslevel senkt. Nach dem Sport erscheinen viele Probleme oft kleiner und lösbarer. Der Schlaf wird durch sportliche Aktivität oft tiefer oder auch erholsamer. Ausgeglichenheit entsteht selten durch Stillstand, sondern durch bewussten Wechsel von Anspannung und Loslassen. Und ganz klar, wer seinen Körper kennt, der erkennt innere Anspannung auch oft früher. Und Fitness ist auch der Spiegel unserer inneren Haltung. Also oft geht es auch in eine ganz umgekehrte Richtung, denn innere Ausgeglichenheit beeinflusst auch, wie wir Sport erleben. Wer im Reinen mit sich ist, der tut sich oft leichter, dem Körper achtsam zuzuhören, statt ihn zu überfordern. Fitness wird dann also nicht mehr zum Zwang, sondern zum natürlichen Ausdruck von Selbstfürsorge. Und vielleicht zeigt sich gerade darin, dass Fitness und innere Ruhe keine zwei getrennten Systeme oder auch Ziele sind, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Also wenn du das nächste Mal Sport machst, dann achte einmal bewusst darauf, was sich in dir verändert. Nicht nur körperlich, sondern auch in deiner Stimmung, deinen Gedanken und deiner inneren Weite. So, ich habe es eben schon im Intro angekündigt. Jetzt ist er endlich da. Der Wegweiser Praxistipp, wo wir alle drauf gewartet haben. Und wir haben heute ein schönes Bewegungsritual für den Alltag. Und ein Bewegungsritual muss nicht kompliziert sein, um wirksam zu sein. Es braucht auch keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und keine perfekte Ausrüstung. Es braucht nur eins. Und das ist Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit und dazu dann auch noch eine bewusste innere Haltung. Und hier kommt jetzt ein ganz einfaches Ritual, das du ab heute oder ab sofort in deinen Alltag einbauen kannst. So, Schritt 1 ist der bewusste Start. Und zwar, bevor du dich bewegst, nimm dir 10 Sekunden Zeit, schließe kurz deine Augen, atme tief ein und aus und stelle dir eine einfache Frage. Wofür bewege ich mich heute? So, und diese kleine Pause verwandelt Sport von einer reinen Pflichtübung in eine ganz bewusste Handlung. Dann Schritt 2, die Wahl der Bewegung. Wähle jetzt eine Form der Bewegung, die du zu deiner heutigen Energie anwenden kannst, die also zu deiner heutigen Energie passt. Manchmal braucht dein Körper Ruhe und sanfte Dehnung. Manchmal möchte er sich richtig auspowern. So, und achte auf dein inneres Signal, statt starr an einem Plan festzuhalten. So, Schritt 3 ist die Bewegung selbst. Und da ist es egal, ob Spaziergang, Lauf, Yoga oder Krafttraining. Versuche während der Bewegung immer wieder kurz innezuhalten und wahrzunehmen. Wie fühlt sich mein Atem an? Wo spüre ich Spannung? Wo Leichtigkeit? So, und diese kleinen Check-ins machen aus reiner körperlicher Sicht einfach als eine achtsame Praxis. Das heißt also, diese körperliche Aktivität wird dann eine achtsame Praxis. Und Schritt 4, der bewusste Abschluss nach der Bewegung und bevor du zurück in den Alltag eintauchst, nimm dir noch einmal einen Moment. Lege eine Hand auf dein Herz oder auf deinen Bauch und bedanke dich innerlich bei deinem Körper für das, was er gerade geleistet hat. Für den Alltag hilfreich und trotzdem doch noch einige Punkte, die dazukommen. Denn wenn du feste Zeiten dir ausmachst, wann du diese körperliche Bewegung schaffst, dann bekommst du das auch hin, dass sich das einübt und auch verlässlich der Körper sich an diesen Rhythmus gewöhnt. Kleine Einheiten, die zählen genauso wie lange Trainings, und ein Bewegungstagebuch, das kann sehr gut dabei helfen, die eigene Entwicklung sichtbar zu machen. Musik oder Stille kannst du ganz bewusst wählen, was du da machen möchtest, was dich in diesem Moment unterstützt. Und ganz wichtig, verzichte auf Selbstkritik, wenn mal ein Tag ausfällt. Das kann auch mal sein. Also ich gehe auch nicht jeden Tag laufen. Ich schaffe das also 4 bis 5 Mal die Woche, auch je nach Wetter. Und ja, also ich gehe nicht beim Gewitter draußen laufen. Ich kenne Jogger, die sagen, nein, das mache ich auch. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil das zu meinem Rhythmus mit dazugehört. Ich muss das täglich machen. Und egal, wenn man einen Hund hat, muss man auch beim Gewitter rausgehen. Ja, da bin ich vollkommen dabei. Ich habe für mich ausgewählt, wenn das Wetter einigermaßen erträglich ist, wenn es leicht nieselt, komm, dann ist es auch egal. Aber jetzt bei schlimmsten Sturzregen, das muss ich nicht haben, aber ich respektiere das und finde das toll bei jedem, der das macht. Ja, und so wie ich jetzt laufen gehe oder wie auch Alex laufen geht, so entwickeln sich dann einfach verlässliche Inseln im Alltag, also ein Ort, an dem du immer wieder zu dir selbst zurückfindest und das auch ganz gleich, wie turbulent der Tag sonst verläuft. So, die große Frage, alle, die Seitenstechen haben oder hatten, die fragen sich natürlich, welche Rolle spielt denn der Atem beim Sport und wie können wir ihn bewusster einsetzen? Ja, der Atem wird oft unterschätzt, denn wir denken oft daran, wir bewegen uns, aber der Atem ist ganz wichtig. Der läuft natürlich automatisch im Hintergrund mit, ohne dass wir dem ganz besondere Beachtung schenken, aber in fast allen spirituellen Traditionen gilt natürlich der Atem als Träger der Lebensenergie. Im Yoga spricht man vom Prana, in der chinesischen Tradition vom Qi. Und was diese Systeme eint, ist die Erkenntnis, da wo Atem fließt, da fließt auch Energie. Ein flacher, gehetzter Atem erzeugt Anspannung, ein tiefer, ruhiger Atem schafft Weite. Und das selbst mitten in der Anstrengung. Ja, der Atem als Anker in der Bewegung. Wer schon einmal beim Laufen oder Krafttraining bewusst auf seinen Atem geachtet hat, der erkennt direkt diesen Unterschied. Wird der Atem hektisch oder kurz, dann steigt auch meist die innere Unruhe und verlangsamt man ihn ganz bewusst. Dann entsteht selbst bei hoher körperlicher Belastung ein Gefühl von Kontrolle und innerer Ruhe. Der Atem wird so zum Anker, der uns im gegenwärtigen Moment hält, selbst wenn der Körper an seine Grenzen stößt. Und diese Erkenntnis, die ist keineswegs neu. Kraftsportler nutzen bewusst ganz gezielte Atemtechniken, um in stressigen Momenten ruhig zu bleiben. Läuferinnen und Läufer, die setzen auf Atemrhythmen, also das heißt, die setzen darauf, dass die Ausdauer dadurch noch erhöht wird. Und auch beim Krafttraining gilt, wer im richtigen Moment ausatmet, mobilisiert mehr Kraft, als wenn er die Luft anhält. Das kennt man, habe ich im Fitnessstudio auch so gelernt, beim Krafttraining. Im schwierigen Moment, wo du irgendwas zur Seite oder hochdrücken musst, musst du ausatmen. Und ja, dann pusten manche Leute so, also die vielleicht auch gesehen werden wollen, dass sie da richtig gut trainieren, so, puh, Das ist schon wirklich witzig. So, aber es gibt ein paar einfache Wege, um den Atem bewusster in Bewegung einzusetzen. Und zwar vor dem Training 3 tiefe Atemzüge, um im Körper anzukommen. Während anstrengender Phasen bewusst lange und tief ausatmen, statt zu hecheln. Bei Verspannung den Atem in genau die Körperteile lenken, die Verspannungen anzeigen. Nach dem Sport ein paar Minuten bewusstes Nachspüren, statt sofort weiter zu hetzen. Und in stressigen Momenten des Alltags die gleiche Atemruhe wie im Training abrufen. Und vom Sport in den Alltag, da muss man einfach sagen, das Schöne ist halt daran, dass was du beim Sport über den Atem lernst, kannst du 1:1 in deinen Alltag integrieren. Wenn du also merkst, dass du dich in einer Situation in die Ruhe bringen solltest, dann kannst du dieselben Atemzüge oder dieselbe Atemtechnik nutzen, die dir beim Laufen oder beim Yoga geholfen hat. Und vielleicht zeigt sich ja gerade darin die eigentliche Übung. Also nicht nur den Körper zu trainieren, sondern auch über den Atem zu lernen, in jeder Lebenslage präsent zu bleiben. Ja, der nächste Atemzug, der ist immer eine neue Gelegenheit, ganz hier, im Hier und Jetzt. Ja, anzukommen, und den letzten 2-3 Atemzüge nimmt jetzt wahrscheinlich gerade der Alex, bevor er die nächste Frage beantworten darf, und zwar, wie können wir den Sport als eine Form von Meditation in Bewegung erleben?
Ja, das ist eine interessante Sache, weil wir stellen uns bei Meditation, also ich behaupte mal die meisten von uns, irgendwie jemanden vor, der da in Stille sitzt, in seiner Mitte, vielleicht wie so ein Buddha, ja, und bringen mit Meditation immer so eine Stille und Ruhe in Verbindung. Aber Meditation kann natürlich noch etwas ganz anderes sein, denn es ist eben nicht nur die ruhig sitzende Person, die die Augen geschlossen hat und von Stille umgeben ist. Es ist tatsächlich so, dass Meditation auch in Bewegung stattfinden kann. Sport kann, richtig ausgeübt, also zu einer ganz eigenen Form der Meditation werden, bei der nicht der Stillstand, sondern der Fluss der Bewegung zur Türe nach innen wird. Ja, und der Schlüssel liegt in der Aufmerksamkeit. Meditation bedeutet im Kern, mit voller Präsenz im gegenwärtigen Moment zu sein. Und somit kann das ganze Leben zur Meditation werden, ohne die ständige Bewertung durch den Verstand. Genau das kann auch beim Laufen, Schwimmen oder Radfahren geschehen. Wenn der Rhythmus der Bewegung gleichmäßig wird, tritt der innere Dialog oft in den Hintergrund und ein Zustand tiefer Gegenwärtigkeit entsteht. Es gibt dann den sogenannten Flow-Zustand. Sportlerinnen und Sportler kennen dieses Phänomen und kennen natürlich auch den Begriff Flow. Ein Zustand, in dem Handlung und Bewusstsein verschmelzen, Zeit anders erlebt wird und man vollkommen im Moment aufgeht. Aus spiritueller Sicht ist dieser Flow-Zustand nichts anderes als tiefe Meditation, nur eben in Bewegung statt in Stille. Der Unterschied zur klassischen Sitzmeditation liegt vor allem darin, dass der Körper hier aktiv als Tor dient, statt zur Seite gestellt zu werden. Um diesen meditativen Zustand bewusst einzuladen, helfen einige ganz einfache Herangehensweisen. Wähle eine wiederkehrende rhythmische Bewegung, wie zum Beispiel Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Richte deine Aufmerksamkeit auf einen einzelnen Ankerpunkt, etwa den Atem oder den Kontakt der Füße zum Boden. Verzichte, wenn möglich, auf Musik oder Ablenkung, um den inneren Raum bewusst zu spüren. Nimm Gedanken wahr, ohne ihnen zu folgen. Lass sie vorbeiziehen wie Wolken am Himmel. Übe Geduld. Der meditative Zustand stellt sich nicht auf Knopfdruck ein, sondern entfaltet sich mit der Zeit. Bewegung als Weg, nicht als Ziel. Viele Menschen erleben gerade beim Laufen oder Wandern die klarsten Gedanken und tiefsten inneren Einsichten. Oft gerade dann, wenn sie den Sport nicht als Leistung, sondern als Weg verstehen. Der Weg selbst wird zum Ziel, die Bewegung zum Gebet. Vielleicht zeigt sich gerade darin, dass Sport und Spiritualität gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie es zunächst scheint. Beide laden dazu ein, den ständigen Strom der Gedanken zu verlassen und ganz im gegenwärtigen Moment anzukommen. Wenn du also das nächste Mal trainierst, versuch mal, die Leistung loszulassen und schau, was stattdessen entsteht. Was verrät uns jetzt die Wahl der Sportart über unsere Persönlichkeit? Wir wissen ja in der Spiritualität, alles hat seine Bedeutung. Sogar die Automarke, die jemand fährt, sagt etwas über seine Seele aus oder über die Farbe, die Kleidung, alles. Es spiegelt irgendwo unser Menschsein wider oder auch unsere Persönlichkeit. Und das ist natürlich auch bei den Sportarten so. Manche lieben den Wettkampf, andere suchen die Stille des langen Laufs, wieder andere brauchen die Gemeinschaft einer Mannschaft. Ist das Zufall? Oder verrät die Wahl der Sportart jetzt tatsächlich etwas über unsere innere Verfassung? Aus spiritueller und psychologischer Sicht spricht sehr vieles dafür, dass unsere bevorzugte Bewegungsform ein Spiegel unserer Persönlichkeit ist. Wer introvertiert veranlagt ist, findet häufig in Einzelsportarten wie Laufen, Schwimmen oder Yoga einen Rückzugsort, der Raum für innere Reflexion bietet. Wer extrovertierter ist, sucht sich häufiger Mannschaftssportarten, die von Austausch, Wettbewerb und gemeinsamer Energie leben. Ja, der Sport ist eben auch ein Ausdruck innerer Bedürfnisse. Auch die Art der Bewegung selbst kann viel verraten. Menschen, die zu sanften, fließenden Bewegungsformen wie Yoga oder Tai Chi neigen, suchen häufig Ausgleich zu einem ohnehin schon bewegten und hektischen Alltag. Wer sich hingegen zu intensiven, kraftvollen Sportarten wie Boxen oder Krafttraining hingezogen fühlt, verarbeitet darüber oft aufgestaute Energie oder das Bedürfnis, die eigene Stärke zu spüren. Auch die Beziehung zum Wettbewerb ist aufschlussreich. Wer gerne gegen andere antritt, arbeitet häufig unbewusst an Themen wie Anerkennung oder Selbstwert. Wer lieber gegen sich selbst antritt, etwa bei einer persönlichen Bestzeit, sucht meist eher innere Weiterentwicklung als die äußere Bestätigung. Ein paar Muster, die sich da in der Praxis ganz häufig zeigen. Ausdauersportarten fördern oft Geduld und innere Stabilität. Kampfsportarten helfen häufig, mit aufgestauter Wut oder Angst umzugehen. Teamsportarten stärken das Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Yoga und ähnliche Praktiken sprechen oft ein Bedürfnis nach Achtsamkeit und Verbindung an. Extremsportarten können Ausdruck eines starken Freiheitsdrangs oder auch eines inneren Fluchtimpulses sein. Kein Urteil, nein, es ist eine Einladung. Es ist wichtig, keine dieser Zuordnungen ist jetzt in Stein gemeißelt. Und wir sagen jetzt, ja, so und so ist es immer. Das ist eine Orientierung, ja. Und keine Sportart ist besser als die andere, auch wichtig. Vielmehr kann die eigene Vorliebe als Einladung verstanden werden, genauer hinzuschauen. Was suche ich eigentlich, wenn ich diese bestimmte Bewegung wähle? Wonach sehnt sich mein System gerade wirklich? Vielleicht zeigt sich gerade darin ein spannender Zugang zu dir selbst. Die nächste Trainingseinheit könnte nicht nur deinem Körper, sondern auch deiner Selbsterkenntnis dienen. Beobachte einmal ohne Bewertung, wozu es dich heute hinzieht und was dir das über deinen aktuellen inneren Zustand verrät. Wie gehen wir jetzt spirituell mit Leistungsdruck und Vergleichen im Sport um? Kaum ein Bereich unseres Lebens ist so sehr von Zahlen, Bestzeiten und Vergleichen geprägt wie der Sport. Wie viele Kilometer, wie viel Gewicht, wie schnell, wie stark, wie viele Tore, die Versuchung, sich ständig zu messen, ist natürlich groß. Doch was bedeutet jetzt dieser Leistungsdruck aus einer spirituellen Perspektive und wie können wir gesünder damit umgehen? Im Kern steckt hinter dem Vergleichen häufig die Frage nach dem eigenen Wert. Bin ich gut genug? Schnell genug? Stark genug? Diese Fragen sind zutiefst menschlich, doch sie führen selten zu echter Zufriedenheit, weil es immer jemanden gibt, der schneller oder stärker ist. Der Vergleich wird so zu einem Fass ohne Boden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen äußerer Leistung und auch innerem Wachstum. Spirituell betrachtet lohnt es sich, zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden. Einmal der äußeren Leistung, die messbar ist, aber auch dem inneren Wachstum, das sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. Denn wer Sport ausschließlich über die äußere Leistung definiert, macht sich abhängig von etwas, das ständig schwankt. Verletzungen, Alter, äußere Umstände. Wer hingegen den inneren Prozess in den Mittelpunkt stellt, die eigene Entwicklung, das Durchhalten, das Zuhören auf den Körper, findet eine stabilere Quelle der Zufriedenheit. Und das bedeutet nicht, dass Ehrgeiz oder Ziele grundsätzlich falsch wären. Sie können sogar sehr hilfreich sein, solange sie aus einem ganz gesunden Antrieb kommen und nicht aus der Angst, sonst nicht liebenswert oder wertvoll zu sein. Hilfreiche Gedanken im Umgang mit Leistungsdruck wären zum Beispiel: Der Vergleich mit anderen sagt mehr über die eigene Unsicherheit als über den wahren Wert aus. Der Vergleich mit dem eigenen früheren Ich ist meist der ehrlichere Maßstab. Rückschläge gehören zum Weg dazu und sind kein Zeichen von Versagen. Freude an der Bewegung selbst ist eine nachhaltigere Motivation als eine reine Zielerreichung. Wer den Körper als Partner statt als Werkzeug betrachtet, geht automatisch respektvoller mit ihm um. Man kann vom Kampf zum Miteinander übergehen. Vielleicht hilft es, Sport nicht als Wettkampf gegen andere oder gegen sich selbst zu verstehen, sondern als Zusammenarbeit mit deinem Körper. Er ist kein Gegner, den es zu bezwingen gilt, sondern ein Verbündeter auf deinem Weg. Vielleicht zeigt sich gerade darin die eigentliche Reife, nicht mehr zu fragen, wie schneide ich im Vergleich ab, sondern: Bin ich heute meinem eigenen Weg treu geblieben? Diese innere Verschiebung kann den Druck nehmen und gleichzeitig die Freude am Sport zurückbringen. Ja, und dann gibt es auch die Rituale vor und nach dem Sport. Und die sind gar nicht so unwichtig in der Spiritualität. Viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler schwören ja auch auf feste Rituale. Eine bestimmte Reihenfolge beim Aufwärmen, ein Lieblingslied vor dem Wettkampf, wenn wir zum Beispiel nur bei Europa- und Weltmeisterschaften an die Nationalhymnen denken, auch das ist ein Ritual. Ein Satz, den sie sich innerlich sagen und nicht äußerlich, sondern einfach nur sich selber. Ne? Manche sprechen auch Gebete. Was auf den ersten Blick dann wie Aberglaube wirkt, hat aber aus der spirituellen Sicht eine tiefere Bedeutung, denn Rituale schaffen Übergänge. Ein Ritual markiert den Wechsel von einem Zustand in einen anderen. Es hilft dem Körper und dem Geist, sich bewusst auf etwas Neues einzustellen, sei es der Übergang vom Alltag in die sportliche Anstrengung oder danach wieder zurück in die Ruhe. Ohne diese bewussten Übergänge tragen wir oft Anspannung mit uns herum, ohne es zu merken. Ein gutes Vorbereitungsritual signalisiert dem Nervensystem, jetzt beginnt etwas anderes. Das kann so einfach sein wie das Anziehen bestimmter Sportkleidung. Ein kurzes Dehnen oder ein bewusster Moment der Stille vor dem Start. Also auch das Anziehen der Sportschuhe ist schon ein Ritual. Wichtig ist weniger die Handlung in dem Sinne, was es genau ist, als die Bewusstheit, mit der sie ausgeführt wird. Genauso wichtig und oft vernachlässigt ist das Ritual nach der Bewegung. Na, viele Menschen springen direkt von der Anstrengung in die nächste Aufgabe des Tages über, ohne dem Körper Zeit zu geben, das Erlebte zu integrieren. Ein bewusstes Abschlussritual, sei es nur ein Moment des Innehaltens oder auch ein Glas Wasser in Ruhe getrunken, hilft, die positive Energie des Sports mit in den Alltag zu nehmen, statt sie sofort wieder zu verlieren. Und da haben wir noch ein paar Beispiele für euch, gerade was jetzt ganz einfache Rituale sind. Zum Beispiel ein kurzer, bewusster Atemzug vor dem ersten Schritt, ein persönliches Mantra oder ein innerer Leitsatz vor dem Training, ein Moment der Dankbarkeit gegenüber dem eigenen Körper nach der Bewegung, ein festes Symbol wie ein bestimmtes Kleidungsstück, das die Bewegung einläutet, oder eine kurze Notiz nach dem Sport, was sich verändert hat. Rituale schaffen Sicherheit und warum sie wirken, ist ganz einfach gesagt. Sie signalisieren dem Körper, diese Handlung kennst du, du bist sicher, du darfst dich einlassen. Gerade in stressigen Lebensphasen kann ein solches Ritual rund um den Sport natürlich ein verlässlicher Anker sein. Vielleicht zeigt sich gerade darin die tiefere Kraft von Ritualen, denn sie verwandeln eine gewöhnliche Handlung in einen bedeutungsvollen Moment. Überlege einmal, welches Ritual du künftig vor und nach dem Sport einbauen möchtest und beobachte, wie sich dein Erleben dadurch verändert. Ja, und Sport und Ego hängen natürlich eng zusammen, haben wir schon besprochen. Es geht oft um Leistung und darum, wer der Bessere ist und so weiter. Und das ist nun in der Spiritualität natürlich ein Thema. Wie können wir, lieber Manuel, das frage ich jetzt mal dich, wie können wir durch Sport zum Beispiel auch altes Ego-Denken vielleicht sogar loslassen und uns selbst ganz neu begegnen?
Das wäre schön, wenn wir das machen könnten. Und du wirst lachen, das funktioniert sogar. Also an alle Narzissten, jetzt kommt euer Part, der wichtig ist. Und zwar, das Ego liebt ja Kontrolle, Vergleich und auch Bestätigung. Und ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen. Und ausgerechnet der Sport bringt uns immer wieder an die Grenzen, an denen ja genau das nicht mehr funktioniert. Der Muskelkater, der trotz Willenskraft bleibt, der Wettkampf, der trotz guter Vorbereitung verloren geht und der Körper, der einfach nicht so mitmacht, wie der Kopf es sich wünscht. Ja, und genau in diesen Momenten, da liegt eine spirituelle Chance verborgen. Denn der Sport, der konfrontiert uns unweigerlich mit unseren Grenzen. Und das ist anders als in vielen Bereichen des Lebens, in denen wir Schwächen kaschieren oder auch wegdiskutieren können. Ja, beim Sport zeigt sich schonungslos, wo wir gerade stehen. Und diese Ehrlichkeit, die kann zunächst sehr unangenehm sein. Sie ist aber auch eine große Einladung, unser eigenes Ego loszulassen. Das machen wir, wenn das Ego wortwörtlich ins Schwitzen gerät. Denn das Ego möchte natürlich immer gut dastehen, Recht behalten, die Kontrolle behalten. Aber beim Sport, da gibt es Tage, an denen der Körper einfach schwächer ist, an denen man dann auch langsamer läuft als sonst, an denen man vielleicht auch aufgeben möchte. Und wer in diesen Momenten lernt, sich selbst nicht zu verurteilen, sondern anzunehmen, der übt gleichzeitig eine der wichtigsten spirituellen Fähigkeiten, und zwar Selbstmitgefühl statt Selbstkritik. Auch der Vergleich mit anderen, der andere Läufer, der vielleicht schneller ist, die Mitspielerin, die technisch besser ist, bietet die Möglichkeit, das eigene Ego zu beobachten. Wo entsteht vielleicht Neid? Wo entsteht das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen? Genau diese Beobachtungen sind kein Grund zur Scham, sondern wertvolles Material für die eigene innere Arbeit. Ja, und Wege, wie Sport zur Egoarbeit nutzen kann, sind zum Beispiel Niederlagen als Information statt als persönliches Urteil zu betrachten. Und auch bewusst mal Sportarten auszuprobieren, in denen man vielleicht noch kein Profi ist. Den inneren Kommentator wahrnehmen, der ohne ihn sofort zu glauben oder auch Erfolge nicht nur an äußeren Ergebnissen, sondern an der inneren Präsenz zu messen und ganz wichtig, Übung in Demut. Also anerkennen, dass der Körper nicht jeden Tag gleich leistungsfähig ist. Und das ist eine ganz neue Beziehung, die man dann zu sich selbst hat. Und zwar, wenn man lernt, den Sport nicht als Bühne für das Ego, sondern als Übungsraum für die Selbstannahme zu nutzen. Ja, damit verändert sich dann auch unsere gesamte Beziehung zur Bewegung. Aus Konkurrenz wird dann Neugier, aus Selbstkritik wird Interesse und aus Druck wird auf einmal Präsenz. Und vielleicht zeigt sich ja gerade darin die eigentliche Transformation. Also nicht der stärkste Körper ist das Ziel, sondern die ehrlichste Bewegung mit sich selbst. Der Sport wird so zu einem Spiegel, der uns, wenn wir bereit sind und auch hinschauen, tiefer zu uns selbst führen kann. Das ist natürlich etwas sehr Schönes und ja, ich bin ehrlich, ich bin auch jemand, der immer bis zur Erschöpfung trainiert hat, einfach um mir selbst zu zeigen, ich bin stärker als mein Körper. Ja, eigentlich totaler Schwachsinn. Also wir sollen trainieren, wie wir können und wenn man einen müden Tag hat, hat man halt einen müden Tag. Welche Verbindung besteht denn zwischen Naturverbundenheit und Sport im Freien? Denn es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem Lauf auf dem Laufband und dem Lauf durch den Wald. Beide trainieren natürlich den Körper, doch nur einer davon, der nährt auch gleichzeitig die Seele. Und dreimal dürft ihr raten, welche Variante das ist, Laufband oder Sport im Wald. Natürlich ist der Sport im Freien etwas, was uns nicht nur mit unserem Körper verbindet, sondern auch noch etwas Größeres mit uns bringt, und zwar die Natur, die uns umgibt. Und aus spiritueller Sicht ist die Natur kein bloßer Hintergrund für sportliche Aktivität, sondern ein lebendiges Gegenüber. Wenn wir nämlich draußen laufen, wandern oder schwimmen, dann treten wir in einen stillen Dialog mit Wind, Licht, Wasser und Erde. Und dieser Dialog, der erdet uns im wahrsten Sinne des Wortes und erinnert uns daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und dass wir uns nicht davon trennen lassen. Und warum die Natur uns anders berührt, das zeigen Studien, dass Bewegung in der Natur stärker stresslösend wirkt als Bewegung in Innenräumen. Doch jenseits der messbaren Effekte gibt es etwas, das sich ja schwerer in Zahlen fassen lässt, und zwar das Gefühl von Weite. Dass ein Blick über ein Feld oder auf einen Bergrücken in uns etwas ganz Besonderes auslöst. Und diese Weite außen, die kann uns helfen, auch innerlich mehr Raum zu schaffen für Klarheit, für Perspektive und auch Ruhe. Denn auch viele spirituelle Traditionen sahen und auch sehen die Natur als Lehrmeisterin. Der Rhythmus der Jahreszeiten, das Fließen eines Flusses, das geduldige Wachsen eines Baumes, all das kann uns Modelle für den eigenen Umgang mit Herausforderungen liefern. Und wer draußen Sport treibt, der öffnet sich diesen stillen Lektionen fast automatisch. Ja, was Sport im Freien besonders bereichern kann, ist zum Beispiel der Wechsel von Licht und Wetter. Das schult unsere Anpassungsfähigkeit und auch Gelassenheit. Die Naturgeräusche, die beruhigender auf das Nervensystem wirken als künstliche Geräuschkulissen. Der direkte Bodenkontakt, hier nochmal das Wort Erdung, wird von vielen als besonders stabilisierend erlebt. Die Weite eines Landschaftsblicks kann ja engende Gedankenmuster auflösen und naturverbundener Sport fördert häufig ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Und da vielleicht auch nochmal wichtig, ich meine, ihr wisst ja, ich lebe in Berlin, da würde man sich jetzt sagen, wo gibt's denn da bloß Natur? Also es gibt in jeder großen Stadt, die ich in meinem Leben gesehen habe, gibt es irgendwo immer Natur. Es gibt immer irgendwo einen Park, der ja vielleicht wirklich dazu einlädt oder einen Sportplatz, den man, der öffentlich ist, den man einfach betreten kann. Ja, ein Gespräch ohne Worte. Und vielleicht kennst du das Gefühl nach einem Lauf im Wald oder einer Wanderung in den Bergen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch erfrischt zu sein. Und das ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer uralten Verbindung zwischen Mensch und Natur, die im modernen Alltag oft in Vergessenheit gerät. Und vielleicht zeigt sich gerade darin eine einfache, aber kraftvolle Erkenntnis: Der nächste Schritt nach draußen kann mehr sein als nur Bewegung. Er kann eine Rückkehr zu etwas Ursprünglichem sein, das dich trägt, so wie du es selbst nie und ganz, nie ganz vergessen hast. Und das ist vielleicht ganz gut, denn hier sehen wir auch die Natur, die gibt uns das, was wir brauchen für unsere Seele. Ja, wie gehen wir spirituell mit Verletzungen, Rückschlägen oder auch körperlichen Grenzen im Sport um? Das kann natürlich immer mal wieder passieren, dass man eine Verletzung davonträgt und von einem auf den anderen Tag ist es nicht mehr möglich, dass man Sport treibt und auch vielleicht das, was gestern noch selbstverständlich war. Und da passiert schnell etwas, wenn man also viel in Bewegung ist, dass bringt natürlich auch seelischen Schmerz mit sich, auch das Gefühl von Kontrollverlust, von Stillstand, manchmal sogar von Identitätsverlust, gerade wenn Sport ein zentraler Teil unseres Selbstbildes war. Und spirituell betrachtet können Verletzungen und Rückschläge, so schmerzhaft sie auch sind, auch als Einladung verstanden werden, innezuhalten. Denn der Körper zwingt uns manchmal zu einer Pause, die wir uns freiwillig sonst nie gegönnt hätten. Und diese erzwungene Ruhe kann sich zunächst wie ein Rückschritt anfühlen, birgt aber oft die Chance, neue Facetten der eigenen Beziehung zum Körper zu entdecken. Und da gibt es natürlich auch eine Botschaft hinter der Verletzung. Ohne in vorschnelle Erklärungen zu verfallen, lohnt es sich einfach mal ehrlich hinzuschauen. Habe ich in meinem Körper in den letzten Zeiten überhaupt zugehört? Habe ich Warnsignale ignoriert, um weiterzumachen? Ja, und natürlich hat nicht jede Verletzung eine tiefe Botschaft. Manche sind einfach Unfälle. Aber oft zeigt sich im Rückblick, dass der Körper schon länger versucht hatte, sich mitzuteilen, bevor er lauter wurde. Ja, und das ist halt auch genau dieser Punkt. Der Körper wird lauter. Und da sollte man vielleicht nicht in Selbstvorwürfe verfallen. Nein, man soll einfach Mitgefühl üben. Mitgefühl mit dem Körper, der gerade Unterstützung braucht. Und für sich selbst, ja, als Ganzes genommen werden möchte. Und diese Phase kann genutzt werden, um andere Aspekte der Bewegung oder der Spiritualität zu entdecken, die im aktiven Training oft zu kurz kommen. Atemarbeit, Meditation, Visualisierung oder auch bewusste Ruhe. Und hier gibt es noch ein paar hilfreiche Gedanken zu den Zeiten der Verletzung oder des Rückschlags. Geduld ist selbst eine Form von Training, tatsächlich, für den Geist statt für den Körper. Heilung verläuft selten linear, Rückschläge gehören zum Prozess dazu. Die Zeit der Pause kann für innere Reflexion genutzt werden. Der Wert eines Menschen hängt nie von seiner sportlichen Leistungsfähigkeit ab und kleine Fortschritte verdienen genauso viel Anerkennung wie große. So, und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Meine Güte, so schnell vergeht eine Stunde. Wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt hier viel mitgeben konnten. Wir haben es auf jeden Fall gemacht und versucht. Und es ist schön zu sehen, ja, was ihr jetzt vielleicht daraus macht. Vielleicht werdet ihr ein bisschen mehr in Bewegung kommen. Ja, und damit sage ich danke und tschüss aus Berlin, mein lieber Alex. Du bist auch noch da, ne?
Ja, ich bin auch noch da und ich sage auch schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.